mir kamen eben die Tränen und ich hatte so einen Schmerz gefühlt. Und ich glaube, oder ich bin gar nicht sicher, ob es mein Schmerz ist oder dein Schmerz, den du gerade fühlst und empfindest. Und ich habe so den Eindruck, dir zu sagen, dass Gott dich sieht in deinem Schmerz, dass er deine Tränen sieht und dass er, so wie ich gerade mitgeweint habe, auch mit dir weint. Ich möchte hier einige Bibelverse vorlesen, die deutlich machen, wie Gottes Herz ist und wie er sich auf den Weg gemacht hat in diese Welt zu dir. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du in deiner Allmacht und Größe Anfang und Ende dich so klein gemacht hast, dich so begrenzt hast, dass du Mensch wurdest wie wir. Ein Mensch, der auch dem Tod unterworfen ist, der sich da hineinbegibt. Jesus, wir wollen dich heute kennenlernen, wir wollen mehr von dir erfahren, wir wollen von dir inspiriert werden. Bitte sprich zu uns. Amen. Ich habe eben aus dem Johannesevangelium vorgelesen und das ist ganz spannend, was wir da so entdecken, erleben. Ich bin bei den Royal Rangers, bei den Pfadfindern und andere auch hier. Und es war total spannend, so in den Anfängen. Ich war es gewohnt, in einem Zelt zu schlafen. Ich war es gewohnt, draußen zu schlafen. Und da habe ich gelernt, unter so einem Tarp zu schlafen. Also eine Plane und zu den Seiten hin offen. Und das fand ich sehr befremdlich. Und ich habe versucht, das irgendwie zuzumachen, noch ein Poncho davor zu hängen, dass es so ein bisschen geschlossen ist, weil ich mich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt habe der Natur und was da so alles ist. Ein Zelt ist auch nicht viel mehr. Und trotzdem nicht so völlig da drin sein, das war schon eine Herausforderung für mich. Mittlerweile finde ich es komisch, wenn man draußen schläft, dann sind irgendwie Wände oder so. Da muss man nicht frei sein. Das ist cool, so mit der Natur miteinander aufzuwachen. Und ich liebe das am Anfang. Sehr herausfordernd. Und in diesem Bibelvers, den ich gerade gelesen habe, da ist auch so ein Wort drin, was Zelten bedeutet. Gott wohnte unter uns, Gott lebte unter uns. Wörtlich steht da, er zeltete unter uns. Gott kommt uns nahe, Gott liefert sich uns aus, Gott begegnet uns. Wir haben im Alten Testament eine Stiftshütte. Das Volk Israel wandert durch die Wüste und es hat eine Stiftshütte, ein Zelt gebaut und Gott erfüllt dieses Zelt mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit. Und wenn immer diese Wolke darüber weiterzieht, dann ziehen die Israeliten mit dem Zelt mit. Sie folgen der Gegenwart Gottes. Gott wohnt mitten unter seinem Volk. Er zeltet. Er wird nahbar. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Er wird Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Gott wird Mensch und er zeltet unter uns. Er liefert sich uns aus. Er begibt sich ganz nah zu uns. Und das nicht nur mit seiner Herrlichkeit einer Wolke über der Stiftshütte, sondern er wird Mensch wie wir. In Jesus macht sich Gott verwundbar, angreifbar. Er, durch den alles geschaffen wurde, wird Teil seiner Schöpfung. Er wohnt unter uns, leiblich, körperlich, schmerzempfindlich, empfindlich für körperliche Schmerzen. Er wird sterblich. Die Herrlichkeit Gottes dringt in Jesus in diese gebrochene Welt hinein. Dazu ein Gedanken zu Philippa. Jesus besteht nicht auf seinen Rechten. Die Woche kam meine Frau vom Einkaufen wieder und ich war gerade so im Büro gewesen, sagte, ich muss dir was erzählen, komm mal nach draußen. Und hat sie mir gezeigt am Auto so eine lange Schramme vorne über den Reifen und die Seitentür auch damit beschädigt. Eine ältere Dame ist hier auf dem Parkplatz so einmal reingefahren. Wir haben einen schwarzen Bulli, der hat viele Ecken, Kanten, Beulen. Und ich dachte, oh cool, wir können viel Geld wiederbekommen, um diese kleinen Schaden, der uns jetzt nicht wirklich stört, reparieren zu können. Und dann bin ich aber gerade an meiner Predigt bei, besteht nicht auf seinen Rechten. Ich weiß noch nicht, was wir machen werden, ob wir mal gucken, was es kosten würde, ob man nur das behandeln würde. Man könnte ja auch darauf verzichten. Ich weiß nicht, ob wir das können. Aber ich merke, Gott wird Mensch. Jesus kommt in diese Welt und besteht nicht auf seinen Rechten, wie schwer mir das fällt, Rechte, die ich habe, auch einzufordern. Gott verzichtet auf alles. Anfang und Ende, König aller Könige, Herr aller Herren, Schöpfer aller Dinge, verzichtet auf alles, begibt sich in seine Schöpfung hinein. Er nimmt die Stellung eines Dieners ein. Ist das nicht verrückt? Er, dem alles Lob gebührt, dient den Menschen. Er erniedrigt sich selbst und er ist konsequent bis zum Ende, bis zum Tod. In Jesus stirbt Gott einen Tod und erlebt einen Schmerz, der sie nicht nur länger wissen lässt, wie es uns geht, sondern der es selbst erlebt hat, wie es uns, wie es dir manchmal geht. Im Griechischen steht da Kenosis, sich entäußern, leer machen. Also Gott verzichtet in Jesus. Er macht sich klein, er gibt alles auf, was er hat an Privilegien, an Rechten, an Herrlichkeit und lässt das alles zurück und macht sich klein. Er wird geboren als Baby in diese Welt hinein. Jesus gibt die Herrlichkeit Gottes auf. Er wird Mensch wie du und ich. Er wird sterblich. Gott nimmt in Jesus den Tod in Kauf. Er stirbt einen Verbrechertod am Kreuz. Mehr Herrlichkeitsverlust ist nicht möglich, als nackt am Kreuz von der Menschheit hingerichtet zu werden. Mehr geht nicht. Jesus ist das Wort Gottes. Und das taucht an verschiedenen Stellen der Bibel auf. Jesus ist das machtvolle Wort Gottes, durch das alles Sichtbare seinen Ursprung hat. Alles ist durch das Wort geschaffen. Gott sprach und es wurde. Ein Wort reicht. Und Jesus ist auch das Zentrum der Bibel. Und wir sagen zur Bibel auch, das ist Gottes Wort. Gott spricht durch die Bibel zu uns und die Bibel hat Jesus zum Zentrum. Auf ihn läuft alles hinaus und von ihm geht alles aus. Er ist der Ursprung, er ist die Mitte von der Bibel. Und Jesus ist aber auch das Wort, das Fleisch wird, das nicht nur abstrakt bleibt, nicht nur groß und mächtig, nicht nur in Buchstaben zu finden, sondern er wird auch Mensch. Wie du und ich. Der theologische Begriff dafür ist Inkarnation. Das Wort wird Fleisch, Gott wird Mensch, Gott kommt uns nahe. Gott macht sich auf eine Mission hin zu den Menschen in Jesus Christus. Er ist unterwegs, da ist eine Sendung, eine Bewegung von Gott her in diese Welt hinein, hin zu den Menschen, weil Gott etwas vorhat, weil er einen Plan hat, weil er auf einer Rettungsmission ist. Und ich weiß nicht, wie du über Mission denkst. Mission hat da so ein schlechtes Image. Also Mission in so unserer Gesellschaft, so eine missionarische Kirche ist da nicht gerade ein besonderer Titel, sondern eher, die sind so ein bisschen, die quatschen mich an, die nerven mich, die belästigen mich, die wollen mir ihren religiösen Kram überbügeln. Ich habe da gar keine Zeit für. Mission hat nicht den besten Stellenwert, nicht das beste Image. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir Mission als rechte Hand des Kolonialismus. Die Eroberer kommen, die Sklaven, Händler, Räuber kommen und die Missionare folgen auf den Wegen. Ja, sie bringen das Evangelium, aber das ist leider eng verknüpft. Oder wir haben Zwangschristianisierung. Willst du nicht mein Bruder sein in Christus, dann schlage ich dir den Schädel ein. Also entweder bist du dabei oder nicht. Diese Art der Mission war sehr erfolgreich. Ganze Völker, Länder wurden Christen und es war halt unter Zwang. Aber Missionsstrategie erfolgreich, aber auch das lässt uns kritisch fragen zurück, gerade als Menschen, die sehr individuell geprägt sind. Und ich und Gott, das muss alles passen, das kann man doch keiner überstülpen. Mission als überhebliches Konstrukt. Wir kommen zu dir, armen Menschen, und bringen dir unsere Errungenschaften. Wir helfen dir weiter, wir geben dir Entwicklungshilfe und verkünden das Evangelium dabei. Auch da ist so ein Gefälle. Du bist der, der was hat. Ressourcen, Finanzen, deine Art, über Gott zu denken. Und wir sind die Empfangenden. Das ist nicht auf Augenhöhe. Wir unterstützen einen Missionar in Mali, Manuel Müller, und er spricht zum Beispiel von Entwicklungszusammenarbeit. Ihr habt Wissen, ihr habt Erfahrung. Ich habe Ideen, Gedanken, lasst uns das mal zusammenbringen, zusammendenken. Das ist schon eher auf Augenhöhe. Wir haben ein Stück weit eine Krise der Mission, wenn man das überhaupt noch nennen darf, Mission. Und ganz interessant, hier eine Buchempfehlung. David Bosch schreibt in seinem Buch Ganzheitliche Mission zu einem neuen Ansatz. Er guckt so in die Geschichte hinein. Wie wird Mission verstanden? Wie denken Menschen? Wie ticken Menschen? Wie hat Kirche sich verhalten? Und wie muss eigentlich Mission heute aussehen, damit sie noch eine Bewandtnis hat in dieser Welt? Wenn man jetzt drüber nachdenkt, Gott auf den Weg hin zu den Menschen, auf eine Rettungsmission, uns mit hineingenommen als Menschen, die auf der Suche nach ihm sind, ist es dann eigentlich noch dran, zu missionieren, Menschen etwas weiterzugeben, von seinem Glauben zu reden? Oder sollte man sich nicht besser zurückziehen und für uns sein und dann ist es doch in Ordnung, die Welt in Ruhe lassen? Für mich stellt sich da die Frage, ob wir Menschen eigentlich erlösungsbedürftig sind. Bei allem, was wir so überlegen und Menschen helfen und tun und machen, was wir für Ideen haben als Gesellschaft, bleibt für mich die Frage, sind wir eigentlich noch erlösungsbedürftig? Brauchen wir jemanden, der von außen einwirkt, der Rettung schenkt? Braucht es einen Gott, der auf alles verzichtet, der sich leer macht, der sich hingibt in diese Welt? Gibt es diesen Gott überhaupt? Oder kommen wir auch allein ganz gut klar? Wie denkst du darüber? Brauchen wir das? Brauchen wir Jesus? Braucht es einen Gott? Ist das alles von gestern überholt? Oder merken wir in uns drin, dass wir manchmal doch nicht weiterkommen, dass es doch nicht reicht, was wir zu bieten haben, und dass es Gott braucht, der in diese Welt hineinkommt, der Mensch wird? Man kann viel über Kirche, Gemeinde, Christen, Ethik diskutieren, aber am Ende steht die Frage, brauchen wir nun Jesus oder brauchen wir ihn nicht? Und wenn wir Jesus brauchen, wenn wir erlösungsbedürftig sind, wenn es einen Retter braucht, dann hat Mission auch immer noch eine Berechtigung. Wenn es Jesus nicht braucht, dann braucht auch keiner von ihm etwas zu wissen. Im Johannes Kapitel 20, Vers 21 steht, Jesus sagt zu seinen Jüngern dort, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn Jesus seine Nachfolger auf die gleiche Art und Weise sendet, wie sein Vater ihn sendet, wie muss dann Mission, muss Sendung, muss Bewegung hin zu den Menschen aussehen? Vielleicht so, ich muss nicht auf mein Recht pochen. Hat Jesus auch nicht gemacht. Ich kann verzichten und anderen dienen. Oh, mich selber klein machen. Ich hätte doch lieber der, der oben steht und dir gibt, armer, bedürftiger Mensch, mich klein machen. Wie kann ich dir dienen in deinem Leben? Wenn wir Mission wie Jesus leben, dann heißt es auch, ich kann mich selbst zurücknehmen. Kyra, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Die Jünger sind maximal irritiert. Ja, kurze Anekdote. Gestern war ich bei Kyra mit Inga und meiner Frau, also mit meiner Frau Inga. Und sie hat eingeladen, reinzufeiern. Und um 11:30 sind wir gefahren. Deswegen musste ich das gerade einmal nachholen. Die Jünger sind maximal irritiert, als Jesus alle Macht beiseite lässt und sich den Menschen ausliefert. Gott kommt in die Welt, okay, Jesus wird geboren, okay, er flieht, weil er verfolgt wird, in Ordnung. Aber als er so gute 30 ist und viel bewegt, Wunder tut, Jünger sammelt, die ihn an den Lippen hängen, die erleben wollen und hören wollen, was er zu sagen hat, da sind sie maximal irritiert, als er alle Macht, die er wie trotzdem noch hat, beiseite lässt und sich den Menschen ausliefert. Die Jünger von Jesus, die Nachfolger, werden für ihn in den Kampf gezogen. Ich habe so dieses von Petrus im Ohr aus dem Musical von WDL. Ich sterbe für dich, Jesus. Ich gebe alles. Und ein Judas, Jesus verrät, hat vielleicht auch gedacht, ich helfe dem Jesus mal auf die Sprünge. Ich sorge mal für eine Situation, die ordentlich Krawall hat, damit er zeigen kann, wie groß und mächtig er ist. Und dann passiert das Unfassbare. Was ist da los? Jesus lässt sich gefangen nehmen. Er lässt sich foltern, er lässt sich kreuzigen. Der, der alle Macht hat, gibt alles auf, begibt sich in die Welt und lässt sich hinrichten. Liefert sich aus und die Jünger sind maximal irritiert. Das ist nicht unsere Vorstellung von Gott, von einem Anführer, von einem König, von dem Messias. Du bist so anders, als wir dachten, Jesus. Und ganz ehrlich, wie oft wünsche ich mir so einen starken, mächtigen Jesus, der auf den Putz haut, der was bewegt, der seine Größe zeigt, mal so ein kleines Wunder hier und da, eine FEG würde ich auch gerne nehmen. Und dann sehe ich den Weg von Jesus und er sagt, wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch, liebe Nachfolger, liebe FEG, liebe Menschen. Ich habe auf mein Recht verzichtet, ich habe mich klein gemacht, den Menschen gedient, mich selbst zurückgenommen. Und ich bin auch manchmal irritiert und mir geht es dann wie den Jüngern von Jesus. Ich würde manchmal so einen Jesus bevorzugen, der ordentlich auf die Pauke schlägt. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt hinein. Papst Franziskus hat gesagt, ich ziehe eine verbeulte, verletzte und beschmutzte Kirche vor, die hinausgegangen ist auf die Straßen, statt einer Kirche, die krank ist vor Verschlossenheit und der Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern. Das sagt über seine Kirche, kann man sagen, das ist ja deren Problem, aber ein bisschen finde ich mich da auch wieder. Sicherheit, Schutz, ordentlich, alles sauber, picobello, fein. Keine Beulen an meinem Auto, an meiner Gemeinde. Und er sagt, Kirche, die missionarisch ist, die den Charakter ihres Herrn hat, die begibt sich immer wieder in die Welt hinein, auch wenn sie sich dabei die Füße schmutzig macht, weil das Wesen ihres Herrn ist. Inkarnation, Mensch werden, in diese Welt eintauchen, bedeutet, dem anderen ein Gegenüber werden. Ein Gegenüber auf Augenhöhe. Wie hat Paulus, der Apostel, das gelebt? Wir gucken einmal in Korintherbrief. Korinther Kapitel 9, ab Vers 19. Paulus sagt, ich habe mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Das ist seine Strategie. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, soweit es irgendwie geht, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. So weit wie möglich. Wie weit kann ich dir entgegenkommen? Vers 22. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. So lässt sich Paulus von Jesus inspirieren, von seiner Art, ein Mensch zu werden, ein Gegenüber zu werden, in die Menschen hineinzuführen, zu gucken, wie weit kann ich eigentlich gehen? Und ich glaube, wir haben oft so viel mehr Möglichkeiten und denken aber, aha, das ist schwierig und ich bin ja Christ. Warum nicht mal auf einer Party der Letzte sein, als fromm nach Hause zu gehen? Paulus ist bereit, selbstlos zu dienen, um viele für Jesus zu gewinnen. Also Mission spielt für ihn eine Rolle. Das, was Jesus getan hat, das müssen Menschen hören. Die Menschen brauchen Jesus. Und deswegen kann ich doch alles aufgeben, was mir so wichtig ist, um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Paulus verzichtet und begegnet auf Augenhöhe. Den Juden ein Jude. Er kann sich vielen Vorschriften unterordnen, wo er nicht das Gefühl hat, das gilt für mich als Christ. Den Nichtjuden ein Nichtjude. Er kann sich tief in ihre Kultur eingraben, weil er weiß, was Jesus wichtig ist. Wenn wir bei Gott tief verwurzelt sind, wenn wir da ein Fundament haben, dann kann man sich bei den Menschen auch weit aus dem Fenster lehnen und trotzdem seine Wurzeln nicht verraten. Und zuletzt den Schwachen ein Schwacher. Es kommt nicht auf seine Stärke und Überlegenheit an. Paulus ist sich seiner Schwächen bewusst. Christus ist sein Halt. Ich will aber lieber überlegen sein. Ich will was zu bringen haben. Und Paulus, der kann sich klein machen, sich seiner eigenen Schwächen bewusst sein. Nicht groß rauskommen, sondern einander auf Augenhöhe begegnen. Das ist seine Strategie, sein Konzept, Menschen auf Augenhöhe begegnen, eine gemeinsame Grundlage finden, auf der man miteinander reden kann. Vielleicht sollten wir heute eher beim Oldenburger Marathon sein und mitlaufen, mit Leuten ins Gespräch kommen, als hier sitzen. Ein paar machen das ja. Ich finde es auch gerade schön, hier zu sein und nicht draußen rumlaufen zu müssen. Menschen auf Augenhöhe begegnen, was ist unsere Grundlage, wo kommen wir ins Gespräch kommen, wo haben wir als Menschen, die wir doch alle sind, eine Schnittmenge? Wo kann ich mich selbst zurücknehmen und wo kann ich Gott ins Spiel bringen? Entweder glänzen wir oder Christus in uns. Als ich diesen Satz in der Vorbereitung formuliert habe, war ich davon selber getroffen. Entweder glänzen wir oder Christus in uns. Ich will aber gerne glänzen, ich möchte etwas leisten, etwas bringen. Und manchmal kommt da Christus gar nicht so sehr ins Spiel. Am Montag hatten wir den Ortsverein der SPD bei uns im Freiraum zu Gast. Die haben einen Ort gesucht für ihre Sitzung. Haben gesagt, könnt ihr gerne nutzen. Ich kenne auch einige von denen ganz gut. Und ich durfte eine halbe Stunde lang ihre Sitzungszeit haben, um unsere Gemeinde vorzustellen. Das habe ich gemacht, alle tollen Sachen, die wir so machen, Angebote, wo ich gedacht habe, das hat für sie auch einen Wert, das können sie nachvollziehen. Und mir ist aber im Nachhinein aufgegangen, ich habe wenig über Gott gesprochen, was Gott mir eigentlich bedeutet. Ich habe die Gemeinde glänzen lassen, aber bei Christus war ich zurückhaltend. Entweder glänzen wir oder Christus. Und manchmal bin ich dann eher bei mir, was ich alles kann oder was die Gemeinde alles Tolles bewirken kann. Aber darum geht es nicht. Es geht um Jesus. Der ist das Zentrum unserer Gemeinde und der soll glänzen. Wie ist das in Gesprächen? Es ist ja cool, wenn man von Gemeinde redet. Es war ein tolles Treffen und sie waren angetan von dem, was wir so bewirken im Stadtteil. Aber wie ist das in Gesprächen? Wovon rede ich? Was ist mir wichtig? Und wo kommt wirklich durch, dass nicht nur ein Sozialverein ist, die Gemeinde, sondern dass da Gott im Spiel ist? Auf Augenhöhe begegnen, mich zurücknehmen, Jesus glänzen lassen. Warum nicht mehr erzählen, wo man gemerkt hat, das habe ich nicht gepackt, aber Jesus hat mich da getragen. Ist das nicht viel öfter dran? Eine weitere Person aus der Missionsgeschichte nach Paulus. Jetzt kommt Hudson Taylor. Hudson Taylor lebte von 1832 bis 1905. Er ist der Gründer der Inlandmission. Er ist ein herausragendes Beispiel für einen inkarnatorischen Lebensstil in der Mission. Also Inkarnation, Gott wird Mensch, Gott begegnet uns auf Augenhöhe. Es ist nicht mehr Gott ist da oben, der allmächtige Große, sondern Jesus ist wirklich auf Augenhöhe. Und Hudson Taylor hat gemerkt, dass er so ein Missionsverständnis braucht. Ihm ist nämlich deutlich geworden, wenn ich auftauche in China als westlicher Missionar, in westlicher Kleidung, vielleicht hier auf dem Bild, na, das verdeutliche ich später, dann habe ich eine unglaubliche Faszination der Menschen an diesem Fremden. Da kommt ein westlicher Mensch, manche haben das noch nie gesehen in ihrer Kultur, in ihrer Geschichte, und der ist jetzt da. Und Menschen strömen zusammen und hören ihn zu. Und das war zum Anfang ganz schön. Und irgendwann merkt er, die sind ja von mir fasziniert, aber nicht von Jesus. Und all diese Faszination, all diese Aufregung ist ja schön und gut, aber irgendwie ist sie nicht sehr fruchtbar, da passiert irgendwie nichts. Und dann ist er einen Schritt gegangen, der damals revolutionär war und wo auch einige Verachtung für bekommen hat. Er hat sich als Chinese gekleidet. Ein Hut, ein Zopf, die Sprache immer mehr lernen. Und das, was eigentlich so ein Vorteil zu sein scheint, so dieses Besondere, das mal abzulegen und den Chinesen ein Chinese zu sein. Taylor wurde den Chinesen ein Chinese und konnte auf diese Weise viele für Jesus gewinnen. Und bei Jesus geht es mir manchmal so, dass ich es auch nicht verstehe. Wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien, Jesus tut Wunder, Jesus weckt Tote auf, er heilt Kranke. Und wie oft sagt er, häng das mal nicht an die große Glocke. Behalt das mal für dich. Ich habe dich gesehen in deinem Leid, ich wollte dir begegnen, ich habe dich angerührt. Behalt das mal für dich. Wie oft haben Menschen erzählt, wow, Jesus hat mich gesund gemacht. Ist auch nicht schlecht, aber damals alle rennen zusammen, boah, das ist dieser Jesus, mal hinkommen, alle zusammen, alle rennen auf ihn zu und was ist denn, was erzählt er denn? Und dieses Wunder steht dermaßen im Vordergrund, dass Jesus gar nicht sagen kann, was er eigentlich sagen möchte, was er auf dem Herzen hat. Und ich habe das immer nicht verstanden, wieso Jesus da so zurückhaltend ist. Und wenn ich dann so Hudson Taylor lese und wenn ich Johannes lese und Philippa, dann merke ich, was Jesus' Intention ist. Nicht groß rauskommen, sich klein machen, gegenüber, auf Augenhöhe. Nicht die Faszination an Wundern, sondern das, was Gott dir sagen möchte, das wollte er weitergeben. Er ist der extra Mensch geworden, um auf Augenhöhe zu begegnen. Jesus tat viel aus Mitleid mit Menschen und auch als Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Aber oft hatte er mir viel mehr zu sagen als diese Faszination an den Übernatürlichen. Und mir geht es oft so. Ich wünsche mir Gottes machtvolles Eingreifen, wenn ich für Menschen bete, die krank sind. Und es tut mir leid um die Menschen und ich leide mit ihnen. Und ich wünsche mir, dass Gott eingreift. Aber da ist auch so ein Gedanke, Gott, wenn du dich mal groß machen würdest, wenn du mal so richtig zeigen könntest, was du alles kannst, ja, dann würde echt was abgehen. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht möchte Gott lieber im Kleinen, im Gegenüber, im Verletzlichen, Verwundbaren durch dich wirken, als in Größe und Vollmacht und Überlegenheit. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In die Welt hineingebend, ausliefernd, begegnend, mitleidend. Dem Menschen ein Gegenüber, auf Recht und Macht verzichtend, bereit es sich etwas kosten zu lassen. Jesus hat es echt was gekostet, Mensch zu werden. Jesus wurde verwundbar. Entweder glänzt du oder Christus in dir. Ich habe die Woche mit einem niederländischen Missionar telefoniert. Der ist nach Ostdeutschland gezogen in den Plattenbau und lebt dort mit seiner Familie. Und sie wollen Menschen für Jesus gewinnen. Das Erste, was sie tun, ich ziehe mit in die Platte, wo die Menschen sind, denen ich begegnen möchte. Ich möchte erstmal Nachbar sein und zuhören, was bewegt dich denn hier? Was macht dein Leben aus? Was fordert dich heraus? Miteinander Leben teilen und sie feiern gerne gemeinsame Feste, weil Christen allen Grund dazu haben. Sie organisieren die Feten dort im Stadtteil. Aber sie sprechen auch darüber, warum Jesus für ihr Leben relevant ist, auf Augenhöhe. Ich fand es ganz interessant, er sagte, wir sind keine Sozialarbeiter, weil wenn wir Sozialarbeit machen, haben wir sofort wieder ein Gefälle. Ich bin Sozialarbeiter, du hast irgendwelche Bedürfnisse und ich gucke, was kann ich für dich tun. Wir wollen das nicht. Wir wollen Nachbarn sein. Wir sind Menschen wie du und ich und wir leben hier und wir leben mit Jesus und das kann durchkommen. Wohin sendet Jesus dich und wie reagierst du darauf? Was ist so dein Ansatz? Was nimmst du mit aus diesem Gottesdienst, aus dieser Predigt, wenn du dir Jesus anguckst, Paulus, Hudson Taylor, was ihre Strategie ist, ihr Gedanke, um Menschen zu begegnen? Wo bist du herausgefordert, etwas zu verändern von diesem Überlegenheitsgefühl zu einem ich nehme mich selbst zurück? Ich weiß selber, wie sehr ich Jesus brauche. Ich liebe diesen Satz, Christen sind nur Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Wir haben selber nichts, aber wir haben den kennengelernt, der alles hat und von dem müssen wir reden. Den möchten wir bezeugen. Weniger mit dem, was wir sagen, mehr mit dem, was wir leben. Für wen sollst du in den nächsten Tagen gegenüber sein? Wo sendet Gott dich hin, wie er Jesus gesandt hat? Hinein in einen Kontext, wo du der Einzige bist vielleicht, der Jesus kennt. Und in welchen Situationen kannst du auf dein Recht, auf deine Macht verzichten und nicht der Überlegene sein in dem Gespräch? Welcher Wesenszug Gottes soll in deinem Leben spürbar sein? Ich finde ganz interessant, Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 20, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Enthaltsamkeit, all das sind so Wesenszüge Gottes, die er durch seinen Geist in unser Leben hineinwirken lässt. Welcher Wesenszug soll in deinem Leben für die Menschen spürbar sein, zu denen du hingesandt bist? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht jemand bist, der irgendwas von uns fordert, was er nicht selbst durchgemacht hat. Und Jesus, ich bin immer wieder sprachlos, dich zu erleben, wie groß und mächtig du bist, Alpha und Omega, und wie klein du dich doch machst, wie du dich hingibst, wie du dich aufopferst für diese Welt. Jesus, ich möchte von dir inspiriert werden und ich erlaube dir, mein Leben hineinzusprechen und zu sagen, hey, da kommst du groß raus, lass mich mal glänzen. Bitte erinnere mich daran in der nächsten Woche und jeden Einzelnen hier, der das möchte, dass du ein Gott bist, der sich auf Augenhöhe begibt, der verwundbar ist und das auch zeigt und der den Menschen dient.